Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Partner und Steuerberater in unserem Frankfurter Standort und ich darf Sie heute zur Weihnachtsfolge begrüßen. Wir schreiben Dezember. Ja, der erste Advent steht kurz vor der Tür und wir haben ziemlich spannende Themen mitgebracht. Sie haben es ja auch gehört, es gab nochmal einen politischen Knall, deshalb wird der steuerpolitische Teil heute auch ein Ticken länger und wir haben da ein paar spannende Informationen mitgebracht. Und natürlich auch einen ganzen bunten Blumenstrauß an Themen. Ja, da sind einige Sachen dabei und ich bin froh, dass ich heute nicht alleine bin. Wir sind heute in einer Viererrunde, also sehr, sehr gut besetzt. Und da gucke ich als allererstes nach links und freue mich, dass du wieder dabei bist. Nathalie Sieb von unserem Frankfurter Standort. Grüß dich,
Philipp.
Schön, dass du dabei bist. Dann gucke ich einmal nach rechts. Unser Umsatzsteuerexperte ist dabei, weil da gibt es ein spannendes Thema. Viva la vida, Stichwort ist das dann. Der Alex Seidel, unser Umsatzsteuerexperte, auch aus Frankfurt. Grüß dich, Alex.
Hallo, Philipp. Grüß dich.
Schön, dass du auch da bist. Und dann der Letzte, der die Runde komplettiert, aus München extra angereist. Frank Schöne, unser Partner und Steuerberater aus München. Grüß dich.
Servus, Philipp. Gute.
Schön, dass ihr alle dabei seid und dann würde ich sagen, starten wir direkt los und verlieren gar keine Zeit. Wie gesagt, der steuerpolitische Teil, der wird heute ein bisschen länger. Sie haben es mitbekommen, die Ampel ist ausgegangen oder kaputt gebrochen. Da ist der Bundesfinanzminister Christian Lindner gefeuert worden. Von daher zeichnen sich jetzt Neuwahlen ab. Als Termin ist jetzt der 23. Februar in der Runde. Also kurz vor Weihnachten soll dann die Vertrauensfrage gestellt werden. Und ja, wir haben uns dann auch gefragt, was passiert jetzt eigentlich mit diesen ganzen Gesetzesvorhaben? Da haben wir jetzt ein paar Infos mal mitgebracht. Und Olaf Scholz hat jetzt hier betont, dass insbesondere das Gesetz zum Abbau der kalten Progression noch durchgesetzt werden soll, was ja auch Teil des Steuerfortentwicklungsgesetzes ist. Ob das jetzt noch klappt, wird spannend sein, insbesondere weil die CDU gesagt hat, zugunsten der SPD wollen wir jetzt nicht unbedingt hier Gesetze noch durchdrücken, was ja dann auch für den Wahlkampf, sag ich mal, eher zulasten der CDU gehen könnte. Insbesondere deshalb wird es dann auch spannend sein, ob das noch durchgeht. Und generell haben wir jetzt noch die Info mitgebracht, dass ja auch die Diskontinuität des Bundestages gilt. Das heißt, alles, was jetzt als Referentenentwurf oder Gesetzentwurf im Bundestag schon eingebracht wurde, müsste jetzt eigentlich noch bis 23.02., bis dann der neue Bundestag irgendwann einberufen wird, wenn es denn soweit kommt, dann durchgesetzt werden. Und alles, was bis dahin nicht verabschiedet wird, müsste dann entsprechend dann auch nochmal den kompletten Weg mit Einbringung in den Bundestag, Besprechung Bundesrat etc. dann gehen. Das heißt, alles, was jetzt noch nicht entschieden ist und auch bis zum 23.02. nicht entschieden wird, das muss dann im Endeffekt nochmal von vorne beginnen. Das betrifft insbesondere jetzt, das DRC8-Umsetzungsgesetz, wo jetzt ein Referentenentwurf kam. In der letzten Folge hatten wir noch das E-Fuels-Only-Gesetz, wo der Referentenentwurf schon vorliegt und auch das zweite Zukunftsfinanzierungsgesetz oder auch das Mindeststeueranpassungsgesetz, die jetzt alle noch im Diskussionsentwurf oder im Rentenentwurfstadium sind. Das heißt, die müssten dann wahrscheinlich alle nochmal von vorne beginnen und ja, das zeichnet sich ab, dass das dieses Jahr nicht mehr abgeschlossen wird. Was spannend ist, was wir noch mitgebracht haben, ist allerdings von der EU-Kommission gekommen, vom 28.10. Und zwar gab es hier noch einen Vorschlag für eine DRC9-Richtlinie. Das soll im Endeffekt die Möglichkeit eröffnen, den globalen Mindeststeuerbericht zwischen den Staaten dann auszutauschen. Das heißt, da wird auch Deutschland dann verpflichtet sein, zeitnah entsprechend diese Richtlinie in ein Gesetz zu gießen. Das wird dann aber alles erst nächstes Jahr kommen. Aber grundsätzlich, wer mit Pillar 1, Pillar 2 zu tun hat, der sollte sich das auf jeden Fall schon mal anschauen. Und die letzte Info aus dem steuerpolitischen Teil, dann würde ich es dann damit auch beschließen. Wir hatten jetzt am 11.11. und am 12.11. gab es die mündliche Verhandlung zum Thema Solidaritätszuschlag. Und wir hatten uns eigentlich erhofft, dass es hier, sag ich mal, zumindest eine Indikation gibt, ob der Soli jetzt komplett ab 2020 dann abgeschafft werden soll. Ja, da wurde leider nicht ganz so viel besprochen oder bekannt gegeben, dass man jetzt sagen kann, die Chancen stehen da jetzt gut, dass das komplett alles rückwirkend abgewickelt wird oder rückwirkend abgeschafft wird. Von daher müssen wir uns da noch ein paar Monate gedulden, weil insbesondere auch die Richterin, das ist die Frau König, die hier den Vorsitz führt, da jetzt noch keine, Richtung vorgegeben hat. Und klar, die wollten sich natürlich auch nicht in die Karten schauen lassen. Deshalb müssen wir uns da mit dem Ergebnis noch ein bisschen gedulden. Die Argumente waren relativ klar, also von Fachliteraturseite wurden da relativ starke Argumente angebracht, dass das entsprechend alles, wegfallen soll, auch für alle Bürger und auch vor allem für die Gesellschaften, also Kapitalgesellschaften, die den Soli ja auch weiterhin bezahlen. Aber wie gesagt, da müssen wir uns leider noch ein paar Monate gedulden, bis dann entsprechend das Ergebnis dann auch vorliegt. Dann würde ich den steuerpolitischen Teil damit beschließen und dann springen wir direkt ins Umwandlungssteuerrecht. Da bin ich froh, dass der Frank heute dabei ist. Der hat nämlich ein spannendes Thema zum Buchwertantrag mitgebracht.
Ja, ganz interessante BFH-Entscheidung für die Praxis zu der Frage, ob eine entsprechende Formulierung in der notariellen Urkunde zur Umwandlung, zur Fortführung der Buchwerte, ob die als Antrag im Sinne des Umwandlungssteuergesetzes zu werten ist. Und der BFH hat das bejaht für folgenden Fall. Dem Fall lag ein Formwechsel zugrunde. In der notariellen Urkunde dazu gab es einen Passus, der war überschrieben mit steuerrechtliche Regelungen. Und da stand wortwörtlich drin, ich lese das mal vor, von dem Antragsrecht der Übertragung des Betriebsvermögens zu steuerlichen Buchwerten wird hiermit ausdrücklich Gebrauch gemacht. Und diese Urkunde ist ja nach § 54 Einkommensteuerdurchführungsverordnung von dem Notar dem Finanzamt zu übersenden. Und durch die Übersendung bzw. die Übersendungspflicht, so der BFH, galt dann auch schon der Antrag auf Fortführung der Buchwerte auch gegenüber der Behörde als gestellt. Ganz interessant. Also obwohl das jetzt eigentlich eine Urkunde zwischen den Beteiligten ist, durch die Übersendung galt das dann auch letztlich als Erklärung gegenüber der Behörde. Und warum landete das überhaupt vor Gericht? Also nicht das Finanzamt zweifelte das an, sondern der Steuerpflichtige überlegte sich im Nachhinein, dass es günstiger ist, hier zu gemeinen Werten umzuwandeln beziehungsweise zu Zwischenwerten. Und hier sagte eben das Finanzamt, nee, geht nicht, ihr habt den Antrag schon gestellt, das ist unwiderruflich und damit ist die Sache durch. Und der BFH hat das letztendlich bestätigt. Also das heißt, wenn man vielleicht sich das offen halten will, sollte man das nicht in die Urkunde reinschreiben, so einen Passus.
Genau, aber wenn man sich dann natürlich auch absichern möchte und weiß, der Buchwertantrag ist zu stellen, reinschreiben, dann hat das Finanzamt das auch vorliegen. Im Zweifelsfall kann man sich auf das Urteil dann berufen. Ist ja jetzt dann auch vom BFH entschieden worden. Besten Dank dafür und dann können wir den Umwandlungssteuerteil auch schon beschließen. Und dann schaue ich nach rechts. Da schart unser Alex Seidel, unser Umsatzsteuerexperte, schon mit den Hufen. Etwas ausführlicheres Thema. Du hast einige Seiten vorbereitet. Und zwar geht es hier um das Thema WIDA, also VAT in the Digital Age. Und da kannst du uns mal, nicht kurz, aber du kannst uns mal zusammenfassen, was es da Neues gibt.
Ja, ich versuche auf jeden Fall die wichtigsten Punkte darzulegen. WIDA, das WIDA-Paket, VAT in the Digital Age. Also es hat etwas gedauert, etwa knapp 2 Jahre, bis sich die Mitgliedstaaten auf die Umsetzung des Richtlinienentwurfs nun geeinigt haben. Im letzten Anlauf nutzte Estland das geltende Einstimmigkeitsprinzip, sodass ein neuer Kompromissvorschlag ausgearbeitet werden musste. Der neue geltende Kompromiss umfasst inhaltlich, grob gesagt, keine nennenswerten Veränderungen zur Vorversion, räumt aber den Mitgliedstaaten nochmals mehr Zeit ein, um die Richtlinie in das nationale Gesetz umzusetzen. Ziele von WIDA sind es, den Mehrwertsteuerbetrug in Europa wirksamer zu bekämpfen, umsatzsteuerliche Prozesse zunehmend zu digitalisieren und den bürokratischen Aufwand für Unternehmen spürbar zu senken. Dazu beinhaltet das Paket grundsätzlich 3 Vorhaben. Punkt 1, die elektronischen Rechnungen und dazugehörige Meldepflichten. Punkt 2, eine einheitliche EU-weite Mehrwertsteuerregistrierung. Und Punkt 3, eine mehrwertsteuerliche Behandlung bzw. die mehrwertsteuerliche Behandlung von Online-Plattformbetreibern. Wenn wir zum ersten Punkt kommen, die elektronischen Rechnungen, auf die wir auch im letzten Podcast schon eingegangen sind, gewährt das WIDA-Paket nun den Mitgliedstaaten E-Rechnungen, also elektronische Rechnungen für nationale B2B-Umsätze verpflichtend zu machen. Deutschland, wie wir wissen, hat davon auch schon Gebrauch gemacht für Zeiträume ab 2025 mit großzügigen Übergangsregelungen. An dieser Stelle noch der Hinweis, dass das Bundesfinanzministerium kürzlich auch einen Frage-Antwort-Katalog erstellt hat, das noch auf weitere Fragen, die durch das BMF-Schreiben vom 15.10. entstanden sind, eingeht. Darin wird mitunter klargestellt, dass an die Übermittlung von E-Rechnungen keine konkreten Anforderungen gestellt sind und diese somit auch über externe Speichermedien, was vormals strittig war, übermittelt werden können. Neben E-Rechnungen werden auch neue digitale Meldepflichten eingeführt, die zusammenfassende Meldung gänzlich ersetzen sollen. Das neue Meldeformat soll Umsätze frühzeitiger und detaillierter der Finanzverwaltung bereitstellen. Komplett neu dabei wird sein, dass im Gegensatz zu zusammenfassenden Meldungen dabei nicht nur die Leistenden in die Pflicht genommen werden, sondern auch die Leistungsempfänger. Diese müssten dann den Einkauf der Leistungen bestätigen. In Deutschland ist die Umsetzung ab 2028 geplant. Europaweit muss diese bis 2035 erfolgen. Dann zu Punkt 2 der einheitlichen EU-weiten Mehrwertsteuerregistrierung. Mit dieser soll vor allem dafür gesorgt werden, dass Unternehmen grenzüberschreitende Leistungen ausführen können, ohne sich im Ausland dazu umsatzsteuerlich registrieren lassen zu müssen. Hierfür wurden von der EU verschiedene Umsatzkonstellationen geschaffen, die ausländische Registrierungs- und Meldepflichten verhindern sollen. Zudem ist vorgesehen, man kennt das aus den Ostverfahren, die bereits angewendet werden, dass die Umsätze, die im Ausland steuerbar sind, über ein Portal im Ansässigkeitsstaat des Unternehmers zentral gemeldet werden können. Das WIDA-Paket ergänzt dazu ab 1.7.2028 das Ostverfahren um innergemeinschaftliche Verbringen und stellt daraus resultierende IG-Erwerbe im Bestimmungsland steuerfrei. Durch die Änderung soll zudem die in 2020 eingeführte Konsignationslagerregelung wegfallen. Weiterhin wird Artikel 194 der Mehrwertsteuersystemrichtlinien für alle Mitgliedstaaten verpflichtend eingeführt, sodass Reverse-Charge-Verfahren EU-weit auch für lokale Lieferungen greift, die von einem am Lieferort nicht registrierten Unternehmer erbracht werden. Dann zum dritten Punkt des WIDA-Pakets, das betrifft die mehrwertsteuerliche Behandlung von Online-Plattformbetreibern. Da sieht das WIDA-Paket vor, die Besteuerungsregelung für diese Online-Plattform insoweit zu verschärfen, dass Personen, Beförderungsleistungen oder kurzfristige Vermietungsleistungen strengeren Regelungen unterliegen. Ziel des Ganzen soll sein, den Wettbewerbsnachteil für Unternehmer auszugleichen, die auf solchen Online-Plattformen zunehmend in Konkurrenz mit Privatpersonen treten. Die Verschärfung sieht vor, dass Leistungsketten fingiert werden, soll also heißen, dass die Online-Plattformbetreiber als Leistende fingiert werden und somit selbst zum Umsatzsteuerschuldner werden können. Die Leistungskettenfiktion tritt zum Beispiel dann ein, wenn dem Plattformbetreiber keine gültige USAID-Nummer von dem Nutzer der Plattform mitgeteilt wird. Für Online-Plattformbetreiber heißt das in Zukunft also, dass sie genau überprüfen müssen, wer Leistungen über ihre Plattform anbietet und ob gegebenenfalls selbst bei ihnen Umsatzsteuer entsteht. Die Regelung soll ab dem 01.01.2030 gelten, kann aber durch die Mitgliedstaaten bereits freiwillig vorher verabschiedet werden, frühestens zum 01.07.2028.
Das ist auf jeden Fall eine ganze Fülle an Maßnahmen, die du da jetzt mitgebracht hast. Deshalb, wir versuchen mal eine schöne Zusammenfassung da rauszusuchen, auch ein bisschen was in die Shownotes zu packen, dass sie sich da im Zweifel dann nochmal reinlesen können. Das ganze Paket wird uns jetzt die nächsten 10 Jahre beschäftigen, wie du schon gesagt hast. Ab dem Jahr 2035 soll dann entsprechend die Harmonisierung stattfinden. Deshalb lohnt es sich wahrscheinlich auch jetzt schon mal einen Blick reinzuwerfen. Insbesondere, wenn man dann zwischen den Jahren vielleicht ein paar ruhige Tage hat und dann auch Langeweile hat. Genau, den FAQ-Katalog vom BMF bezüglich E-Rechnung, den werden wir auch in die Shownotes packen. Da können Sie sich im Zweifel dann auch nochmal reinschalten und da ein paar Infos rausziehen. Aber ich glaube, dann ist man auch gut vorbereitet für alles, was dann ab 2025 kommt. Ja, dann würde ich den Umsatzsteuerteil schließen und erstmal einen kurzen Pauseneinblender machen und danach geht es dann direkt mit der Ertragssteuer weiter. Springen wir in die Ertragssteuern, Farbe grün, weil das Gesetz ist ja auch grün, zumindest die Fassung des Finanzamtes. Und da haben wir ein schönes Thema mitgebracht. Das geht um ein FG-Urteil vom 28.11.2023, was jetzt kürzlich veröffentlicht wurde. Und da hast du, Frank, ein paar Infos mitgebracht zum Thema anschaffungsnahe Herstellungskosten.
Ja, Finanzgericht Düsseldorf, war das ein Fall aus dem richtigen Leben. Und zwar ging es um einen Brandschaden nach dem Erwerb eines Gebäudes. Der Fall lag wie folgt. Ein Erwerber kaufte ein Grundstück. Das war bebaut mit einer Doppelhaushälfte. Die war schon ziemlich alt und im schlechten Zustand. Und kurze Zeit nach dem Erwerb, also innerhalb der 3 Jahre jedenfalls, die für anschaffungsnahen Aufwand relevant sind, passierte ein Brand. Und zwar aufgrund eines Kurzschlusses im Stromzähler. Die Kosten für die Beseitigung des Schadens waren höher als die ominösen 15% der Anschaffungskosten. Das Gebäude war nämlich leider nicht mehr versichert, weil es eben so alt schon war. Und jetzt wollte der Steuerpflichtige hier den vollen Abzug dieser Kosten haben und stellte sich auf den Standpunkt, diese 15% beziehungsweise anschaffungsnaher Aufwand zählt hier nicht, weil das Event ja nach dem Erwerb sozusagen stattgefunden hat, der Brand. Und das Finanzamt sah das anders und das Finanzgericht hat jetzt letztlich dem Finanzamt Recht gegeben, weil es gesagt hat, wenn hier ein verdeckter Mangel vorliegt und der lag hier offensichtlich vor, mit dem defekten Stromzähler insbesondere, und es nicht ausgeschlossen werden kann oder wahrscheinlich ist, dass das im Zeitpunkt des Erwerbes schon so war, dann ist die Ursache sozusagen in der Vergangenheit gelegt. Und dann führt auch ein Event nach dem Erwerb beziehungsweise die Kosten zur Beseitigung dessen, ja, kann ja auch ein Wasserschaden sein oder irgendwas anderes, führt dann dazu, dass anschaffungsnaher Aufwand angenommen werden muss, mit der Folge, dass hier eben keine sofortige Abzugsfähigkeit besteht.
Kann man sich ja auch im Hinterkopf behalten, insbesondere jetzt, wo Silvester auch wieder ansteht und natürlich auch die ein oder andere Rakete geschossen wird. Da gibt's ja auch immer relativ viele Brände leider. Von daher, das Urteil sollte man sich auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben.
Ja, wobei die Rakete, die führt dann wahrscheinlich nicht dazu, dass da irgendwie ein na gut, wenn die Rakete durch das Dach, durch ein Loch im
durch
Dach.
Durch ein Loch im Dach, und das muss dann erstmal jemand nachweisen.
Wenn der Erwerb schon da war, genau, dann.
Ja, deshalb gut dokumentieren, auch vor Silvester dann vielleicht schon mal das ein oder andere Foto vom Dach machen oder auch ein Ziegel wegnehmen, dass man im Zweifelsfall argumentieren kann, dass da ein Schaden vorlag. In dem Zusammenhang kann man auch die Hessen nochmal darauf hinweisen, insbesondere jetzt die Ersterwerber von Grundstücken oder Gebäuden. Da gibt es jetzt das sogenannte Hessengeld, das ist jetzt gestartet. Das heißt, man kriegt über 10 Jahresraten dann bis zu 10.000 Euro von der Grunderwerbsteuer zurück. In dem Sinne da, falls Sie ein Haus gekauft haben oder sich jetzt auch in die Planung eines Hauskaufes begeben, da auf jeden Fall mal reinlesen, weil das kann sich im Zweifelsfall noch lohnen. Nee, besten Dank, Frank. Dann haben wir auch die Ertragssteuern soweit durch. Dann gucke ich nach links, dann darf auch die Nathalie das erste Mal starten. Du hast ein spannendes Thema aus der Lohnsteuer mitgebracht. Hier geht es um die Vorteilsminderung bei der 1%-Methode.
Ja, es geht um ein BFH-Urteil vom 18. Juni diesen Jahres. Das Urteil thematisiert den geldwerten Vorteil aus der Nutzungsüberlassung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung nach der 1%-Methode. Der Arbeitnehmer als Kläger machte bei seinen Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit geltend, dass der geldwerte Vorteil aus der Nutzungsüberlassung um selbstgetragene Maut-, Fähr- und Parkkosten sowie die Absetzung für Abnutzung eines privat angeschafften Fahrradträgers für den Dienstwagen zu mindern seien. Die Maut- und Fähraufwendungen betrafen private Urlaubsreisen und Fahrten des Klägers, ebenso die Parkkosten. Das Finanzamt und das Finanzgericht versagten die Minderung des geldwerten Vorteils wegen dieser Kostentragung und der BFH bestätigte nun die Auffassung des Finanzgerichts und des Finanzamts. Eine Kostentragung des Arbeitgebers für Maut-, Fähr- und Parkkosten, die dem Arbeitnehmer auf Privatfahrten entstünden, begründen einen eigenständigen geldwerten Vorteil des Arbeitnehmers neben dem der 1%-Methode. Daraus ergebe sich im Umkehrschluss, dass der geldwerte Vorteil aus der Nutzungsüberlassung des Fahrzeugs nicht gemindert werde, wenn der Arbeitnehmer diese Aufwendung selbst trage. Dies gelte ebenso für die vom Arbeitnehmer auf Privatfahrten getragenen Parkkosten und auch für den Wertverlust aus einem vom Steuerpflichtigen erworbenen Fahrradträger in Höhe der AFA. Außerdem entschied der BFH in dem Urteil, dass an dem Steuerpflichtigen gezahlte Prozesszinsen gemäß § 236 der Abgabenordnung steuerbare und steuerpflichtige Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 Einkommensteuergesetz sind.
Ja, spannendes Thema. Da ging es einem scheinbar ums Prinzip. Ich weiß nicht, wie hoch die Mautaufwendungen waren. Was stand wahrscheinlich in der Urteilsbegründung nicht mit drin, ne?
Nee, das stand nicht mit drin.
Schade. Aber ich gehe stark davon aus, da ging es einfach um das Prinzip und er wollte wirklich mal den kompletten Rechtsweg bis nach oben durchklagen. Ja, danke für die Zusammenfassung. Genau, dann haben wir auch die Lohnsteuer soweit abgearbeitet und dann machen wir noch einen kleinen Einschub aus dem internationalen Steuerrecht, bevor wir dann ins Verfahrensrecht nochmal eintauchen. Frank, du hattest das in der Märzfolge als die Gangsterstaaten bezeichnet, das Update von der Blacklist, also praktisch die Länder, wenn man Geschäftsbeziehungen mit denen hat, sollte man auf jeden Fall aufpassen. Hier gab es jetzt im Oktober wieder das Update. Antigua und Barbuda sind jetzt von der Blacklist gestrichen worden. Das heißt, da kann man jetzt im Endeffekt wieder loslegen und auch Geschäftsbeziehungen mit den Gesellschaften in diesen Staaten dann entsprechend ohne Hintergedanken dann auch weitermachen oder wieder aufnehmen. Und im Endeffekt stehen jetzt auf dieser Blacklist noch 11 Länder drauf. Also man merkt so langsam, dass dieses, sag ich mal, Konstrukt oder dieser Mechanismus da doch zieht. Wenn man überlegt, dass man vor 2-3 Jahren da tatsächlich noch 20 Länder drauf hatte. Und es sind jetzt noch vereinzelte Länder und ich glaube, der prominenteste Staat hier drauf ist noch Russland. Deshalb immer jetzt mit Geschäftsbeziehungen zu russischen Gesellschaften da auf jeden Fall aufpassen, weil da im Endeffekt Quellensteuer oder Betriebsausgabenbeschränkungen drohen können. Insofern das im Hinterkopf behalten und ja, wenn das nächste Update dann im März kommt, melden wir uns dann wieder mit dem Update der Gangsterstaaten. Ja, dann haben wir auch den Bereich des internationalen Steuerrechts relativ schnell abgehandelt. Dann tauchen wir noch in das Verfahrensrecht ein, bevor wir dann auch zum Steuerknüppel und zur Statistik des Monats Dezember kommen. Verfahrensrecht hat die Nathalie uns noch ein Thema mitgebracht. Hier gab es ein BFH-Urteil, was, sag ich mal, zugunsten des Finanzamts entschieden wurde und zu Ungunsten des Klägers. Und da kannst du uns sicher erleuchten in der Dunkelheit des Verfahrensrechts.
Ja, in dem Urteil vom 13. August hatte der BFH über die Rechtmäßigkeit einer Anforderung von Unterlagen durch die Finanzverwaltung zu entscheiden. Im Streitfall gab die Klägerin in den Jahren 2018 und 2019 in ihren Einkommensteuererklärungen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung verschiedener Objekte an. Und das Finanzamt forderte daraufhin die Klägerin auf, Kopien der aktuellen Mietverträge, Nebenkostenabrechnung und Nachweise über Erhaltungsaufwendungen einzureichen. Und die Klägerin verweigerte die Vorlage dieser Unterlagen ohne vorherige Einwilligung der Mieter unter Berufung auf die Datenschutzgrundverordnung. Unter Hinweis auf die Mitwirkungspflichten der Klägerin nach § 90, 93, 97 der Abgabenordnung forderte das Finanzamt die Unterlagen dann erneut an. Und das Ergebnis: das geführte Einspruchsverfahren hatte ebenso wenig Erfolg wie die Klage beim Finanzgericht, welches die Rechtmäßigkeit der Unterlagenanforderungen durch das Finanzamt bestätigte. Die Mitwirkungspflichten nach der Abgabenordnung würden die Vorlage der angeforderten Unterlagen umfassen. Zudem stehe die Datenschutzgrundverordnung dieser Vorlagepflicht nicht entgegen. Nunmehr hatte der BFH die Entscheidung des Finanzgerichts bestätigt und die Revision zurückgewiesen. Das Finanzamt sei auch unter Berücksichtigung der Regelungen der DSGVO befugt gewesen, die Vorlage der Mietverträge von der Klägerin anzufordern. Noch ein Hinweis in der Sache, dass ja für die Praxis bei der erstmaligen Abgabe einer Anlage V&V das Finanzamt grundsätzlich regelmäßig Mietverträge anfordern wird, ebenso die Nebenkostenabrechnung. Und damit will das Finanzamt eben sicherstellen, dass Fälle von dem § 21 Absatz 2 Einkommensteuergesetz oder Fragen der tatsächlichen Durchführung des Vermietungsverhältnisses dem Fremdvergleich standhalten. Und das gilt ebenso, wenn die Vermietung von nahen Angehörigen im Raum steht.
Vielen Dank für die Zusammenfassung, auch für den kleinen Praxistipp dann am Ende. Hätte mich auch irgendwie überrascht, wenn der BFH da jetzt anders entschieden hätte, weil ich glaube, dann hätten sie relativ schnell auch die DSGVO dann entsprechend updaten müssen. Insofern wahrscheinlich eher weniger überraschend,
ja, das Urteil. Wir hatten die Vorinstanz auch hier im Podcast diskutiert. Also ja, das ist komplett bestätigt worden.
Ne? Richtig.
Genau. Also haben wir jetzt
nachvollziehbar. Aber
genau. Haben wir jetzt im Jahr Rechtssicherheit und ja, kann man sich leider nicht drauf berufen. Von daher fürs Finanzamt, glaube ich, eine erfreuliche Entscheidung und für den Steuerpflichtigen eher weniger.
Ja, mit der Entscheidung setzt der BFH auch seine Rechtsprechung nämlich aus der Vorinstanz vom 5.9.2023 fort. Und da wurde es eigentlich recht ähnlich entschieden. Da ging es um eine Außenprüfung.
Ja, und dann haben wir jetzt im Endeffekt die Rechtssicherheit. Dadurch, ich denke mal nicht, dass es dann vom Bundesverfassungsgericht landen wird, weil da auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken da irgendwie bestanden haben. Ja, dann.
Ja gut, umgekehrt ging es ja darum, dass ein Vermieter ja auch nicht gegen diese Datenschutzgrundverordnung verstoßen will, ne? Also
genau.
Es gibt ja dem Vermieter dann auch die Sicherheit.
Ja, definitiv. Da muss man ja auch aufpassen. Da sind ja auch drakonische Strafen, die da drohen können. Insofern auch verständlich dann auf Vermieterseite. Dann schließen wir den Verfahrensrechtsteil ab und dann machen wir noch einen kurzen Pauseneinblender, bevor wir dann zum Steuerknüppel und zur Statistik des Monats kommen. Ja, dann machen wir mit dem Steuerknüppel weiter. Das ist ein richtiger Knüppel, insbesondere jetzt im Hinblick auf die kommenden Weihnachtsfeiern beziehungsweise jetzt auch das ein oder andere Mandantentreffen, was man eventuell kurz vor Jahresabschluss noch hat. Ich will den Sachverhalt kurz skizzieren. Und zwar gab es hier ein Immobilienunternehmen aus Berlin, das regelmäßig zum Jahresanfang so eine Art Kick-Off-Veranstaltung für Kunden, Architekten, Bauplaner, Ingenieure etc. veranstaltet hat. Und im Rahmen dieses Kick-Offs gab es dann im Endeffekt auch alkoholische Getränke unter anderem. Das wird gleich noch wichtig. Jetzt hat der Finanzbeamte sich diese ganze Veranstaltung angeschaut und hat gemerkt, dass hier die besonderen Aufzeichnungspflichten nicht eingehalten wurden und wollte dann entsprechend diese Bewirtungskosten dann komplett aus der Buchführung rausstreichen und nicht als Betriebsausgaben akzeptieren. Ja, dann hat das Unternehmen relativ kreativ überlegt, ja, hier die Abgabe von Speisen und Getränken stand gar nicht im Vordergrund und das sind eigentlich gar keine Bewirtungskosten, weil der fachliche Austausch hier im Vordergrund stand, weil man sich ja dann auch im Rahmen dieses Termins, dieses Kickoffs dann entsprechend mit den anderen Leuten ausgetauscht hat. Das Finanzamt und jetzt auch das Finanzgericht haben diese Begründung des Immobilienunternehmens nicht akzeptiert und haben weiterhin den Betriebsausgabenabzug nicht durchgehen lassen und haben das dann entsprechend rausgestrichen. Der Steuerknüppel, der kommt jetzt in der Urteilsbegründung, der hat im Endeffekt jetzt nichts mehr mit diesen Bewirtungskosten zu tun, sondern scheinbar hat sich der Richter da ein bisschen dran gestört, dass das Immobilienunternehmen hier den fachlichen Austausch in den Vordergrund stellen wollte. Und zwar gab es ja jetzt hier, wie im Eingangssatz erwähnt, alkoholische Getränke. Und der Richter hat jetzt hier mal eine Berechnung angestellt und hat bei Division der Teilnehmer mit den ausgeschenkten Getränken ein Ergebnis präsentiert. Vor allem hat er auch 30% der abgerechneten Getränke dann noch abgezogen, großzügig wie er war. Und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass jeder auf dieser Veranstaltung mindestens 0,7 Liter Bier getrunken hat und auch 0,5 Flaschen Rot- oder Weißwein oder Prosecco getrunken haben muss. Und dann ist er zu dem Ergebnis gekommen, dass bei einem solchen Alkoholpegel oder bei dem Alkoholkonsum das Führen fachlicher Gespräche nicht mehr als realistisch zu erscheinen ist und insbesondere auch die qualitativ hochwertigen Charakter eines Repräsentationsgesprächs oder eines Mandantenaustauschs oder hier Kundenaustausches nicht mehr im Vordergrund stehen kann. Das heißt, er hat mehr oder weniger gesagt, man war zu betüdelt, dass man dann jetzt hier in irgendeiner Weise sich fachlich austauschen kann. Das heißt im Endeffekt, egal zu welchem Ergebnis man kommt, Bewirtungsaufwendungen oder Repräsentations- und Werbezwecke, also Kosten dafür, es kommt nicht zu einem Betriebsausgabenabzug, weil im Endeffekt kann man den Richter so zusammenfassen, ein Besäufnis sind keine Betriebsausgaben. Punkt. Fanden wir ganz spannend, das Finanzgerichtsurteil bzw. das Aktenzeichen packen wir auch gerne in die Shownotes. Da können Sie auf der nächsten Weihnachtsfeier auf jeden Fall ein interessantes Gespräch mit anregen. Und behalten Sie das im Hinterkopf bei den nächsten Mandantengesprächen, weil, wie gesagt, wenn man an den falschen Richter gerät, droht eventuell diese Berechnung, die er da angestellt hat und dann ist man relativ schnell dann auch in den Diskussionen dabei. Ja, das war der Steuerknüppel, sehr, sehr witzig und wie gesagt, nehmen Sie das gerne mit auf die nächste Weihnachtsfeier, da haben Sie auf jeden Fall was zu schmunzeln, insbesondere mit den Kollegen aus der Finanzabteilung. Dann gehen wir in die Statistik des Monats Dezember. Wir haben ja jetzt unsere Weihnachtsfolge. Also im Endeffekt ist das ja die letzte Folge des Jahres. Und da haben wir uns gedacht, wir nehmen mal ein paar Statistiken zum Weihnachtsfest und berufen uns mal nicht auf diese elendige Diskussion mit den Tannenbäumen und den unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen. Das hat man, glaube ich, mittlerweile auch schon 20, 30 Mal irgendwo in irgendeinem Format gesehen. Deshalb haben wir ein paar Statistiken mitgebracht und schauen uns mal an, was die Deutschen zu Weihnachten beispielsweise spenden und was an Weihnachtsprodukten, hier Lebkuchen oder Spekulatius, gegessen wird. Und da haben wir ein paar spannende Statistiken mitgebracht. 23% aller Spenden des Jahres werden rund um die Weihnachtszeit getätigt und 2019 bei den Steuererklärungen wurden insgesamt 7,1 Milliarden Euro steuerlich geltend gemacht an Spenden, was natürlich auch ein Riesenbatzen ist. Und Spitzenreiter bei den Bundesländern, den haben wir auch noch mitgebracht, 69% der Steuerpflichtigen im Saarland machten jeweils eine Spende in der Steuererklärung geltend. Das heißt, das Saarland ist hier extrem spendabel, beziehungsweise hier fast 7 von 10 Leuten, spenden dann entsprechend für gemeinnützige Zwecke, was ganz schön ist. Ja, dann haben wir noch den ermäßigten Umsatzsteuersatz für die Weihnachtsprodukte. Der beträgt 7% und in dem Zuge hat auch Destatis mal veröffentlicht, was da insgesamt an Weihnachtsgebäck umgesetzt wird. Und im Jahr 2023 hat sich der Umsatz allein in diesem Segment auf 1,3 Milliarden Euro beziffert, was natürlich auch ein Riesenbrocken ist, aber verständlich auch, wenn man mittlerweile im September schon die Lebkuchen in den Schaufenstern sieht, dann hat man da natürlich auch entsprechend Zeit und ja, kann da extrem viel essen. Also da sind die Deutschen sehr, sehr hungrig drauf. Und dann haben wir noch einen spannenden Fact aus dem Ausland mitgebracht, aus Norwegen, das fand ich ganz interessant. Das hat auch irgendwo mit Weihnachten zu tun. Und zwar ist es da so, dass die Norweger grundsätzlich die ersten 10 Monate des Jahres mehr Lohnsteuer zahlen, damit man dann im November und Dezember einen geringeren Lohnsteuerabzug dann in der Lohnabrechnung hat. Und die Idee dahinter ist, dass die Norweger dann mehr Geld für ihre Weihnachtsgeschenke haben und sich dann natürlich auch ein bisschen mehr leisten können, auch wenn es natürlich eine Berechnung aufs Jahr gesehen macht es eigentlich keinen Unterschied. Es ist mehr oder weniger ins kleine Fäustchen dann berechnet. Aber so sollen zumindest der Weihnachtstrubel dann ein bisschen angeregt werden, was ich auch ganz spannend fand. Und um alles jetzt abzurunden, haben wir noch die letzte Statistik. Rund 55% der deutschen Arbeitnehmer können sich noch über Weihnachtsgeld freuen. Allerdings freut sich hier der Staat zu mindestens 40%, weil das ist so ungefähr der Durchschnitt, der dann auch an den Staat und an die Sozialversicherungsträger gehen. Das heißt, die gehen dann verloren. Insoweit. Ja, schade.
Sie gehen noch nicht verloren. Das ist doch alles gut angelegtes Geld.
Möchte ich jetzt nicht so unterschreiben. Teils, teils. Manche sagen so, manche sagen so. Aber ja, genau, dann damit würde ich es dann beschließen. Da haben wir noch ein paar schöne Statistiken zum Weihnachtsfest mitgebracht. Und ich gucke in die Runde, bedanke mich bei euch dreien für ein ganzes Jahr Podcast wieder. Ich bedanke mich bei dir, Nathalie, auch, dass du heute wieder mit dabei warst.
Vielen Dank, Philipp.
Auch Frank, dass du aus München wieder angereist bist.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Und auch Alex für die schönen Einblicke da in Viva la Vida, in das Umsatzsteuerrecht, was du uns auch über den Laufe des Jahres dann immer wieder mitgebracht hast. Schön, dass du dabei warst. Philipp. Ja, dann bedanke ich mich noch bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie über das ganze Jahr so regelmäßig eingeschaltet haben, auch für das tolle Feedback, was wir über das Jahr hinweg erhalten haben. Das motiviert uns extrem. Und ich kann schon soweit ankündigen, zwischen den Jahren wird dann das Januar-Text-Update hochgeladen werden. Und für alle, die uns jetzt, sage ich mir erst mal im neuen Jahr wieder dann einschalten, würde ich erstmal frohe Weihnachten wünschen. Genießen Sie das Fest und auch jetzt die Vorweihnachtszeit mit den ganzen Weihnachtsmärkten, die jetzt so langsam aufmachen. Der Offenbacher hat jetzt zum Beispiel am Montag schon aufgemacht. Da gab es auch schon den ersten Glühwein. Insofern da viel Spaß, genießen Sie die Zeit, kommen Sie gut durch die dunklen Monate, die dunklen Wintermonate, genießen Sie das Fest und dann wünschen wir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns dann, wenn Sie dann auch im neuen Jahr wieder einschalten, wenn es dann wieder heißt, das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann Schöne und Partner.